Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Schule in der Krise oder der Virus offenbart die Schwächen des deutschen Schulsystems. Das sind Schlagzeilen, die man immer wieder lesen kann, seit alle 40.000 Schulen in Deutschland geschlossen blieben und jetzt erst allmählich wieder ihre Türen öffnen. Das kann auch eine große Chance sein, sagt der Mann, den wir heute in Leute zu Gast haben. Marcel Heinrich hat vor 14 Jahren die Hero Society mitgegründet, eine soziale Organisation, die es Jugendlichen ermöglicht, ihre jeweiligen Talente zu entdecken. Er hat mit Adventis einen der gefragtesten Anbieter für Lehrerfortbildungen geschaffen und er hat mit seinem Kollegen Mitch Senf und dem Hirnforscher Professor Gerald Hüther ein Buch geschrieben, das sich mit dem Thema, welche Art von Bildung brauchen wir heute beschäftigt? Education for Future. Herzlich willkommen, Leute. Marcel Heinrich, hallo.
Hallo Frau Heinen, schön hier zu sein.
Herr Heinrich, Sie sind selbst zweifacher Vater. Ihre Kinder sind 5 und 14. Wie haben Sie die letzten Wochen erlebt?
Ja, zu Hause. Wir haben die Zeit gut genutzt. Mein Junge kann jetzt Fahrrad fahren. So. Und es war nicht unbedingt auf Anhieb schön. Es war schon eine anspruchsvolle Zeit, weil auch beruflich einfach vieles zu regeln war innerhalb kürzester Zeit. Ich glaube, so ging es vielen. Die Schulaufgabenlieferung für die Große hat auch nicht so richtig gut geklappt, dass man da so richtig durchsehen konnte. Aber mit der Zeit, alle haben ihr Bestes gegeben, haben wir uns da reingefuchst. Und irgendwann kam für mich auch der Punkt, so nach 3-4 Wochen, wo ich entschieden habe, jetzt nicht mehr so viel zu arbeiten. Und ich habe da in der Zeit am Anfang mehr gearbeitet als vorher und Zeit für die Familie zu haben. Ja, und ab dann wurde es eine gute Zeit. Und wie gesagt, der Große kann jetzt Fahrrad fahren.
Aber das Privileg haben natürlich nicht alle zu sagen, ich arbeite dann mal ein bisschen weniger. Sie sind ja auch noch ausgebildeter Pädagoge. Also das heißt, Sie wussten im Zweifel auch, wie sie mit den Kindern umgehen müssen, wie sie auch zum Beispiel vielleicht die Tochter beim Homeschooling begleiten können. Verstehen Sie, wenn Eltern sagen, ich bin nah am Rand eines Nervenzusammenbruchs aktuell?
Das verstehe ich absolut. Also in der Zeit haben viele, sowohl aus dem privaten Umfeld als auch aus dem beruflichen Netzwerk, viele Eltern mir auch geschildert, dass es ihnen damit ganz schlecht geht. Und es ging ja dann ab Mitte des Shutdowns auch so durch die Medien und durch die sozialen Netzwerke, dass es einfach eine totale Überforderung in den Familien gab. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Und auch wir hatten unsere Schwierigkeiten, jetzt vielleicht nicht krass eskalierend, aber ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Und es nützt überhaupt kein Pädagogikstudium und auch kein Lehrerberuf. Guter Freund von mir ist Lehrer und hatte selber diese Probleme mit seinen eigenen Kids, die er zu Hause zu beschulen hat. Und das kleinere Kind, was noch weint und einfach auf engstem Raum nicht raus kann, beschäftigt werden will. Diese Beziehung, die Eltern und Kinder haben, die unterscheidet sich einfach exorbitant von der Beziehung zwischen einem Profi, einem Lehrer und seinem Schüler. Dort sind einfach emotionale Verflechtungen drin, die schließen eigentlich dieses richtige Belehren oder Beschulen aus. Das Kind will es dem Vater, der Mutter recht machen. Vater und Mutter will, dass es gut klappt und sieht sich selbst dafür in der Verantwortung, hat aber parallel noch Home Office, Home Cooking, Home Kleinschwester Bespaßing. Also es ist einfach ein absolutes No-Go, dass Eltern zu Hause so einen Beruf, so eine Profession ersetzen könnten. Und die haben sich dann eben unter Druck gesetzt. Das ist eben das, was wir nicht gemacht haben. Wir haben uns eben nicht unter Druck gesetzt. Dieser Druck macht krank.
Was können Sie denn Eltern, die das Gefühl haben, bei uns ist es völlig aus dem Ruder gelaufen, mein Kind hat kaum was für die Schule gemacht, wurde auch nicht wirklich kreativ zu Hause, sondern hat nur rumgegammelt. Was können Sie denen denn zur Entlastung sagen?
Ja, also Entspannung, bitte. Die meisten Eltern, die damit ein schlechtes Gefühl haben, haben die Angst dahinter, wir könnten nicht gut genug mitgehalten haben oder aus meinem Kind wird nichts. Ja, in der Zeit sei es jetzt irgendwie verblödet oder verdummt oder so. Ja, es fehlt ihm jetzt, es hat jetzt eine Lücke fürs Leben, wenn es diesen und jenen Stoff nicht geschafft hat oder so. Und ich möchte gern einladen, anregen, uns davon zu befreien. Denn Lernen findet immer statt, ja. Und nur weil ich nicht Algebra mache und das übe, heißt es nicht, dass ich jetzt gerade nichts für mein Leben lerne.
Sie sagen ja sogar, dass die Kinder und Jugendlichen in der aktuellen Situation im Zweifel sogar mehr lernen, als wenn sie in der Schule wären und Kurvendiskussionen oder so lernen würden. Was lernen die denn so Wichtiges?
Ja, die lernen, ob es nun mehr ist oder nicht, weiß ich nicht, auf jeden Fall genauso wichtige Dinge wie Kurvendiskussionen in der Schule. Das ist ja hier ein historisches Ereignis, ja. Die Corona-Krise mitzuerleben mit dem Lockdown und der Wiederöffnung und den Abstandsregeln und so weiter, ist ja für die Menschheit ein absolut noch nie dagewesenes Ereignis. Und da dabei gewesen zu sein, es prägt auf jeden Fall fürs Leben. Und Lernen findet eben auch auf diesen Ebenen statt, psychosozial, ja. Sie kriegen zum Beispiel ganz starke Einblicke zu Hause in die Arbeit ihrer Eltern, ja. Sie sehen jetzt, wie Mami und Papi telefonieren, wie die Meetings machen, wie das so abläuft. Plötzlich reden die ganz anders. Aha, das ist ja spannend. Was arbeitest du eigentlich? Sie kriegen den Wert von Gemeinschaft mit, weil sie eben auch spüren, dass so eine Glasscheibe, auch Jugendliche spüren jetzt, dass so eine Glasscheibe eben das echte Treffen nicht ersetzt. Ja? Sie lernen zum Beispiel, was macht mich glücklich? Was vermisse ich denn jetzt in dieser Zeit, in der ich nicht raus kann? Sie kriegen eine ganz andere Wahrnehmung für das Thema Gesundheit und Immunsystem. Sie lernen, ihr Immunsystem zu verstehen. Wie wichtig ist eigentlich der Schlaf, die Bewegung, das Licht, das Händewaschen, auch das Begegnen mit Menschen, der Blickkontakt für unser Immunsystem. Und bin ich denn immer nur entweder gesund oder krank? Nein, das findet auf einer Spanne statt. All sowas können junge Menschen jetzt begreifen. Und ganz wichtig, wenn plötzlich alles wegfällt, wenn plötzlich einfach die Schule zumacht, was ich noch niemals erlebt habe und auch nie erahnt hätte, ja, wenn plötzlich ganze Länder dicht machen, volle Fußgängerzonen leer sind, all diese Umbrüche von heute auf morgen quasi erlebt werden, dann erschafft das auch eine Verknüpfung im Kopf, die ich Wirklichkeitsanzweiflung nenne. Diese Kids erfahren ein hohes Maß an Wirklichkeitsanzweiflung. Denen kann man für spätere Krisen, die sie im 21. Jahrhundert vielleicht noch vor sich haben, nicht mehr einfach erzählen, so ist es und so bleibt es. Denn die haben in ganz jungen Jahren schon einmal erlebt, dass nichts so bleibt, nur weil es so ist.
Aber das kann natürlich auch zu einer ganz großen Verunsicherung führen.
Das kann zu der Verunsicherung führen, wenn zu Hause viel Angst im Vordergrund zelebriert wird, sag ich mal. Also wenn das den Eltern gelingt, möglichst angstfrei und in Vertrauen mit dieser Situation umzugehen und ein Abenteuer draus zu machen, für jüngere Kinder zum Beispiel geht das ganz gut, dann verunsichert die das in der Regel nicht, sondern macht sie kreativer und flexibler. Wenn die Angst regiert, das ist immer schlecht. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber.
Was ist denn mit den Kindern, die aus schwierigen Familien kommen, die von zu Hause keine Stabilität haben? Für die wäre Schule ja mit der festen Tagesstruktur, die Schule bietet, immens wichtig. Sie haben lange Jahre als Streetworker gearbeitet, hatten also auch viel Kontakt zu solchen Kindern aus schwierigen Familien. Ja. Wie viel Sorgen machen Sie sich aktuell um die?
Ja, das ist natürlich tragisch, wenn zu Hause Stress eskaliert. Da haben wir auch einen Anstieg von häuslicher Gewalt verzeichnet. Für diese Kinder, für alle Kinder, aber besonders für Kinder, die von Kindeswohlgefährdung bedroht sind, ist es entscheidend, auch die Schule als Zufluchtsort zu haben. Wir müssen einfach die Eltern unterstützen, möglichst online, sofern das eben geht. Jetzt ist der Shutdown zum Glück beendet, weitestgehend. Ich hoffe, dass wir keinen zweiten kriegen. Kinder brauchen Gemeinschaft, Eltern brauchen Abwechslung, Familien müssen sich begegnen und trennen, ist einfach wichtig. Schule ist eben mehr als ein Ort, an dem Wissen vermittelt wird. Schule ist eben ein Lebensort, an dem wir Halt finden, an dem wir Freundschaften schließen, an dem wir auch im Kleinformat die Gesellschaft erlernen. Also wir erfahren sie dort.
Aber da würde ich gern nochmal nachhaken, weil was wir bei allem, glaube ich, auch erlebt haben, ist, dass unsere Kinder Lernplattformen im Internet entdeckt haben und gemerkt haben, da lerne ich manche Sachen viel besser und viel schneller, als wenn ich in der Schule sitze. Ja, also ich nehme jetzt mal meinen Sohn als Beispiel, der sagte, so gut habe ich Mathe noch nie verstanden. Da fragt man sich natürlich schon, okay, wenn das so ist, wieso soll man den dann in die Schule schicken? Was Sie eben gesagt haben, Ort der Begegnung, das habe ich ja auch in einem Jugendclub.
Ja, da stellen Sie die Frage nach dem Sinn von physischer Schule. Ja, warum sollen wir überhaupt zusammenkommen in Schulen? Und das ist auf jeden Fall nicht das dort vermittelnde Wissen und Können in erster Linie. Natürlich, wir leben in einer Welt des Internets. Wir haben so viel Wissenszuwachs pro Tag wie nie zuvor, dass wir nicht lernen könnten außerhalb dieser Mauern. ist eine sehr wichtige und tolle Erkenntnis, die Sie da ansprechen. Na klar, wir können alles auch am Rechner erfahren, weitestgehend. Was wir nicht am Rechner erfahren können, ist die zwischenmenschliche Begegnung, in einem Kollektiv zusammen zu sein, auch in einer Zweckgemeinschaft, in einem Jugendclub. Ja, da kann ich Freunde treffen, die auch gerade hinkommen. Es ist aber unverbindlich. Dort Zeit zu verbringen und Projekte zu gestalten und so ist wertvoll. Genauso wertvoll ist es eben auch in Zwangskontexten, also Zwang mag ich überhaupt nicht, das Wort, aber in verbindlichen Kontexten, die zusammengesetzt sind, wo ich eben auch Leute in meiner Klasse habe, die ich mir nicht ausgesucht habe, ja, mit denen mich zu arrangieren, einfach Vielfalt an Schule zu erleben. Das ist total entscheidend für ein Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft. Unsere Kinder werden darin am allerstärksten gefordert. Also die Menschheit rückt zusammen, ja, im 21. Jahrhundert, sich mit verschiedensten Kulturen und Menschen zu arrangieren, mit denen zusammenzuleben und Verbundenheit und Co-Kreation zu erschaffen. Sowas kann ich in der Schule trainieren. Was ich in der Schule auch finde, sind diese Lehrer mit disziplinarischer Hoheit, die es mehr oder weniger gut mit mir meinen können, also mit solchen Obrigkeiten umzugehen. Im Grunde üben wir in Schule den kleinen Staat ein. Deshalb ist es schon, ja, Schule ist Herrschaftsinstrument. So,
aber ne? Nebenbei meinen Sie schon, es schadet auch nicht, wenn man Goethes Faust dann mal kennengelernt hat in der
Absolut.
Schule.
Absolut. Ich möchte bitte, dass meine Kinder so ausgebildet werden, dass sie lesen, schreiben, rechnen können. Und wer in Deutschland lebt, muss wissen, wer Goethe ist und das, was die Weimarer Republik gewesen ist und so. Das wäre schon ganz schön peinlich, wenn man das als Deutscher nicht weiß, ja.
Aber dieses Faktenwissen, sagen Sie, ist tatsächlich nur ein Teil dessen, was Schule ausmacht.
Absolut. Faktenwissen, Wissen und Können ist ein Teil, was der Schule ausmacht. Und es ist nicht der Entscheidende im 21. Jahrhundert. Hier ärgere ich vielleicht einige, aber ich glaube, es ist im 21. Jahrhundert nicht der entscheidende Teil. Insgesamt bin ich sehr dankbar, dass wir Schulen haben. Das sind Häuser. Dort ist es im Winter warm. Dort kriegen die Kids was zu essen. Dort haben wir Tische, Stühle, keine guten Stühle, aber Stühle. So, und wir haben dort eben dieses gemeinschaftliche, gesellschaftliche Erleben. Das trainieren wir dort ein mit Menschen, die sich Kopf darum machen, wie gut es hier gelingt, die sowas sogar studiert haben. Hm. Und das sind ja nicht nur Lehrer dort, das sind ja auch Hausmeister, es sind Sozialpädagogen, es sind Verwaltungskräfte. Also dort ist ein ganzer Professionenpool beieinander und macht sich darüber tatsächlich Gedanken, wie es gut gelingen kann, gesellschaftliches Leben einzuüben. Das ist die Hauptaufgabe von Schule im 21. Jahrhundert, wenn wir schauen auf die Welt, die uns erwartet.
Es gab ja schon in der Vor-Corona-Zeit eine heftige Diskussion, wo steuern unsere Schulen hin? Sind die überhaupt noch zeitgemäß so, wie sie sind? Wozu wird Bildung heute überhaupt gebraucht? Also sprich, wozu soll Bildung unsere Kinder und Jugendlichen befähigen? Wie sieht da Ihre Antwort aus?
Die Antwort ist Bildung für ein gelingendes Leben. Bildung wofür eigentlich? Für ein gelingendes Leben. Wir haben uns einfach mal gefragt, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind in Ihrem Lebensabend, Sie sind schon sehr alt und dann kommen Ihre erwachsenen Kinder Sie besuchen am Wochenende und die bringen vielleicht auch Enkel mit und so. Was ist Ihnen dann wichtig, wenn die zur Tür reinkommen, wer Ihnen da begegnet? Was für Menschen wünschen Sie sich bestenfalls? Dann ist doch den meisten von uns ziemlich egal, auf welcher Karrierestufe die Kinder arbeiten oder was da draußen für ein Fahrzeug parkt oder wie teuer die Kleidung war. Solche Dinge sind doch völlig zweitrangig. Das Einzige, was uns doch tatsächlich alle interessiert, ist, dass die glücklich sind. Wir wollen, dass unsere Kinder glücklich werden. Ja? Wenn man dieses glücklich philosophisch mal ein bisschen weiter zerlegt, kommt man irgendwann zu dem Begriff des Gelingens. Also die meisten gesunden Eltern wünschen sich doch für ihre Kinder, dass sie in jungen Jahren zu einem Leben befähigt werden, in dem sie in der Lage sind, stabile Freundschaften einzugehen, in dem sie Konflikte klären können, also das ganze Thema Verbundenheit, in dem sie aber auch in der Lage sind, Tätigkeiten zu finden, die sie erfüllen, wo die Augen leuchten. Sie wollen, wenn sie alt sind, ihre Kinder kommen sie besuchen, haben gerade ein Projekt abgeschlossen, dann wollen sie, dass die Augen leuchten, wenn die von ihrer Arbeit erzählen. Sie wollen, dass es Spaß macht und sie nicht klagen, ich hasse meinen Job, ich hasse meine Kollegen. Drittens wollen sie auch, dass die im Leben sich nicht verlaufen, ja, also sich nicht vor jeden blöden Karren spannen lassen, auf jede Werbekampagne reinfallen, auf jedes auch noch so dumme Versprechen. Sie sollen also selbstdenkende Menschen sein, die Freiheit, über die Freiheit verfügen, sich eine eigene Meinung bilden zu können. So, das waren jetzt nur mal so drei Dinge und da fehlt sicherlich noch einiges. Aber wenn so diese grundlegenden Sachen einmal gelingen, dann können wir schon so von einer guten Ausstattung für gelingendes Leben sprechen. Und wie wäre man dann ausgestattet? Sorry, die Antwort ist etwas länger, aber es ist auch eine riesige Frage. Wie wäre man dann ausgestattet? Dann hätte man seine Lernfreude bewahrt. Dann hätte man Synergiefähigkeit oder die Fähigkeit zur Verbundenheit hätte man bewahrt, die uns allen angeboren ist. Ja, man hätte sie auch eingeübt mit Menschen, die mir fremd sind, mit denen ich am Anfang nichts anfangen konnte. Und man hätte eine innere Orientierung ausgeprägt. Also die drei Dinge, Fähigkeit zur Verbundenheit, Bewahrung der Lernfreude oder auch manche nennen das Schöpferkraft und der inneren Ausprägung von innerer Orientierung, dass ich also weiß, wer bin ich, wie bin ich beschaffen und was für ein Mensch will ich in diesem Leben eigentlich sein. Das sind eigentlich so die drei Grundausstattungen, damit die später so mit dem Blick bei ihnen reinkommen können. Und wenn wir uns da jetzt mal fragen, wie gelingt denn sowas, wie erwirbt man das denn, dann wissen wir doch alle, dass das nicht alleine mit Fachwissen und Können abzufrühstücken ist. Ja, das gehört dazu, Fachwissen und Können gehört dazu.
Ich wollte gerade sagen, also die Kinder steuern auf eine Zeit zu, in der künstliche Intelligenz im Zweifel einen großen Teil der Arbeitsplätze ersetzen wird. Alles, was in irgendeiner Form mit Routine zu tun hat. Ja. Also die da zukunftsfähig zu machen, ist eben auch wichtig, weil sie dafür eben bestimmte Fachkompetenzen auch brauchen.
Ja, genau deswegen sage ich das. Also in einem Zeitalter, wo Maschinen und Menschen so dermaßen synergetisch miteinander agieren, wie in dem Erwachsenenleben unserer Kinder, die heute in der Schule sind. Dort kommt es einfach darauf an, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir wissen, okay, wie bin ich beschaffen, was für ein Mensch will ich sein, wie ist die Maschine beschaffen, was ist der Unterschied zwischen Mensch und Maschine, was kann die Maschine oder der Algorithmus und so weiter, was kann ich und wofür will ich da sein. Wer das nicht weiß, der verliert seine Identität, der ist identitätsgefährdet im 21. Jahrhundert, weil Maschinen tatsächlich immer mehr können werden. Aber sie können auch nicht alles, sie haben keinen Willen und so. Wir haben einen Willen. Bildung ist das, was uns zum Menschen macht und das dürfen wir doch als Eltern mal bewusst anschauen, denn dafür tragen wir die Verantwortung.
Lassen Sie uns mal ganz konkret drüber sprechen, was gerne Eltern, was Lehrer oder andere Bezugspersonen der Kinder tun können, damit die Fähigkeiten, die Sie eben angesprochen haben, diese Grundkompetenzen den Kindern vermittelt werden. Sie beobachten und begleiten ja Kinder und Jugendliche mit ihrer Hero Society schon seit 14 Jahren und sagen, wir haben 5 Faktoren beobachtet, die dazu gut beitragen, dass Jugendliche ihren Weg finden. Erste wichtige Erfahrung für ein Kind oder einen Jugendlichen ist, dass er nicht als Objekt behandelt wird von den Erwachsenen, sondern als Subjekt wahrgenommen wird. Mal ganz konkret auf meinen Alltag übersetzt. Was heißt das für mich als Mutter im Umgang mit meinen Kindern?
Ihr Kind als Subjekt wahrzunehmen, ihm als Subjekt zu begegnen, heißt, dass sie sich auf eine Art und Weise als Mutter dem Kind verhalten, dass es spürt, ich werde hier gesehen. Es geht um meine Bedürfnisse, aber es heißt nicht jetzt hier das auf einen Sockel zu heben und wie also einen Prinzen zu verwöhnen, das ist damit nicht gemeint, sondern damit ist gemeint, dass wie geht es dir gerade, wichtiger ist als was wird gerade von dir verlangt, welche Erwartung habe ich gerade an dich. Mach den Schal um, sonst gehen wir nicht raus. Was spürt das Kind? Spüren Sie mal rein, wenn das jemand zu Ihnen sagt. Das ist eine kleine Erpressung.
Eine Drohung, klar.
Ja, genau. Dann spüren Sie sich als Objekt. Und was willst du jetzt machen? Du willst raus. Draußen ist es kalt. Ich möchte, dass du gesund bleibst. Wir brauchen den Schal. Spüren Sie mal rein. Es fühlt sich anders an. Das ist dieselbe Sache ohne Drohung, ohne Erpressung. Ja, natürlich, wie geht das denn jetzt weiter? Ich weiß, es ist immer ein Alltagskunststück, aber Sie wollten etwas Konkretes.
Ich wollte gerade sagen, genauso, ich will aber keinen Schal umziehen, genau. Und dann
Ich will aber keinen Schal umziehen. Genau, und jetzt können wir die Diskussion führen anhand des Bedürfnisses von dem Kind. Vielleicht will es ja gar nicht unbedingt raus. Wenn wir jemandem helfen, etwas zu tun, was ihm viel bedeutet, wenn wir ihn dabei sehen und seine Bedürfnisse dabei wahrnehmen und ihm auch spiegeln, das können wir doch als Eltern. Ich sehe, dir geht's gerade nicht so gut oder ey, das macht richtig Spaß, oder? Ich sehe, das macht dir richtig Spaß. Wenn wir sagen, wenn das Kind spürt, okay, Papa sieht mich, Mama sieht mich, der Erwachsene sieht mich, dann fühlen sie sich als Subjekte begegnet.
Ebenfalls wichtig, sagen Sie, ist es für Jugendliche, um ihren eigenen Weg zu finden, dass sie in einem bestimmten Abschnitt ihres Lebens einen Mentor finden. Ja, also eine außenstehende Person, ja, die Ihnen zur Seite steht. Was können das für Leute sein?
Also Mentoren können alle Personen sein, die ja bestenfalls älter und etwas lebenserfahrener es gut mit dem jungen Menschen meinen. Also es kann der Onkel sein, der Nachbar, der Freund von der Mutter oder der neue Lebenspartner nach einer Scheidung zum Beispiel. Es kann aber mit unter Umständen auch sogar ein Lehrer sein. Es gibt zwar relativ wenige, aber es gibt diese Mentorlehrer, die sich auch so begreifen. So ein Mentor zeichnet sich dadurch aus, dass er sich regelmäßig über einen längeren Zeitraum hinweg, also länger als mal einen Monat, Zeit nimmt für den jungen Menschen und dass er ihn in seinem Leben unterstützt, in seiner Entwicklung. Und zwar frei, das ist jetzt wichtig, frei von persönlichen Erwartungen an ihn. Das ist also kein Deal.
Das unterscheidet ihn dann von den Eltern, weil die haben natürlich immer auch eine Erwartungshaltung.
Eltern,
die wird man ja
können
gar nicht
Mentoren sein. Deswegen ist es außerelterlich, also außerhalb der kleinen Familie findet dieses Mentoring statt. Das ist ein ganz tolles Pendant zum Elternhaus. Die Sporttrainer, die wollen, dass der Bursche jetzt hier in der ersten Liga gecastet wird und so. Das sind eben keine Mentoren. Die könnten augenscheinlich welche sein, aber die sitzen mit ihren Scouts auf der Bank und gucken, wie der performt. Und damit gründet das Ganze auf einer Erwartung an dessen Leistung, an dessen Output. Und das sind dann eben keine Mentoren. Mentoren sind frei von so etwas. Denen ist egal, ob der Erstligist wird oder den Sport verlässt. Sie sind einfach nur an seinem Wohlbefinden interessiert und haben auch dahingehend Vorbildcharakter. Also die Kids und Jugendlichen können zu so einem Mentor aufschauen, von ihnen lernen.
Was auch noch wichtig ist für eine gute Entwicklung eines Jugendlichen, ist, dass er sich einer selbstgewählten Herausforderung messen kann. Was mache ich denn, wenn mein Kind zu Hause rumgammelt und die ganze Zeit am Rechner sitzt und nur zockt? Kann ich da ganz entspannt sagen, auch lasse ich es zocken, ist eine selbstgewählte Herausforderung?
Wenn wir aufwachsen und in die Schule gehen, die über diese ganzen Jahre, dann kriegen wir, also jeden Tag kriegen wir gesagt, was wir tun sollen und dann ist das eben gerade dran. Das ist jetzt gerade Thema. Und dann sollen wir uns dort Herausforderungen suchen. Die sind aber fremdbestimmt und die werden auch nach fremdbestimmten Kategorien bewertet. Das Tolle, wirklich ganz tolle, heilsame an so einer selbstgewählten Herausforderung ist, dass niemand gibt, der sie nach seinen Kriterien bewertet, sondern wir, die wir es tun, bewerten es selbst, wie gut es gelungen ist. Und dann können wir uns auch vergleichen. Da entsteht auch Wettkampf und Competition und so. Die ganze Hip-Hop-Kultur, viele Jugendkulturen bauen auf dieser Competition auf, die Kids selbst diese Party veranstalten oder selbst diese Bühnenshow kreieren oder meinetwegen selbst einen Roboter erfinden. Also das ist nicht nur immer alles total künstlerisch gemeint. All diese Dinge sind selbstgewählte Herausforderungen. Und wenn Sie jetzt fragen, was mache ich denn, wenn mir es nicht gefällt, wie er seine Zeit verbringt, da können Sie intervenieren. Aber an sich würde ich jetzt an Computerspielen an sich keine Gefahr sehen. Dort sind wunderbare, selbstgewählte Herausforderungen zu machen. Es kommt darauf an, was der da spielt. Es gibt natürlich auch Spiele, wo alles fremdbestimmt ist, was man da machen kann. Und dann kann man darin wieder funktionieren. Das ist dann die nächste Abrichtung. Aber ich würde sagen, schauen Sie mal hin, was der da zockt und reden mit ihm darüber, was ihn daran so reizt. Vielleicht findet sich doch dort durchaus die ein oder andere selbstgewählte Herausforderung. Bei Minecraft zum Beispiel geht das wunderbar. Das ist wirklich ein ganz tolles Spielfeld für selbstgewählte Herausforderungen in Clans und in Teams und so.
Lassen Sie uns mal darüber sprechen, wie Sie selbst aufgewachsen sind und welche der Erfahrungen, über die wir gerade gesprochen haben, Sie selbst auch gemacht haben. Sie sind 1980 in Leipzig geboren, also noch zu DDR-Zeiten. War das in den ersten 9 Jahren eine glückliche Kindheit, die Sie hatten?
Oh ja, absolut. Also in der DDR, in diesem Regime, Kind zu sein, das war schon toll. Ich glaube, das werden viele bestätigen. Man hat das ja nicht begriffen, was diese Diktatur ist und was sie macht. Man war in diesem Apparat mit dem blauen Halstuch und so, diese Symbole, das war alles nicht negativ belegt, weil man so weit noch nicht war in seiner Entwicklung. Und man hat dann eben diese ganzen Vorzüge von Gemeinschaft, von Kollektiv genossen. Wir hatten Ganztagsschule. Wir hatten Clubnachmittage mit selbstgewählten Herausforderungen, die wir uns wählen konnten. Also das war wirklich ganz, ganz behütet und wir wissen ja auch, warum das so gut lief. Aber solche Dinge aus dem Schulsystem haben sich ja Länder wie Schweden dann auch später abgeguckt, auf die wir heute alle schauen, neidisch, und uns wieder zurück abschauen. Also die Kindheit in der DDR, bis zum 9. und dann mit dem Umbruchsjahr, 10. Lebensjahr, war schon wirklich eine tolle Zeit.
Dann kam die Wiedervereinigung mit all ihren Umbrüchen und es kam eine Scheidung ihrer Eltern, die dann quasi fast parallel kam. Da waren sie 10. Wie war das Verhältnis zu ihren Eltern damals?
Also wir waren da eine sehr traute Familie bis zu diesem Bruch. Ich habe da vorher nichts mitbekommen. Ich hatte ein wirklich gutes Elternhaus, auch friedlich und auch liebevoll und so. Die Trennung, genau, wie Deutschland hat sich wieder vereint, die Familie hat sich getrennt. Wir sind dann auch direkt gleich umgezogen und dann war das auch relativ gut zu verkraften. Also man kann sich ja relativ kindheitsschonend trennen als Eltern. Das lief auch am Anfang ein paar Monate lang so. Und dann ist mein Vater leider verzogen in die alten Bundesländer und dann brach das ab und es war auch nicht so recht friedlich, wie die sich getrennt haben. Die haben sich also über Geld gestritten vor Gericht. Ich musste das alles miterleben und so. Das möchte ich wirklich keinem Kind gönnen, dass ihm das zugemutet wird.
Und das war natürlich
da auch dran geknausert.
Kontrast zu dieser behüteten Kindheit in der DDR war
absolut.
Dann umso extremer. Ja. Als sie Teenie waren sie dann schon auch in der einen oder anderen brenzligen Situation. Sie sind mit Jugendlichen in Kontakt gekommen, die, ich sag jetzt mal, ein bisschen kriminell waren. Was haben die alles angestellt?
Also das waren wir alle, ne? Da gab es nicht die einen kriminellen Jugendlichen und da bin ich dann reingeraten, sondern die ganze Außenwelt, ja, die ganze kapitalistische Außenwelt ist reingeschwappt in diese ehemalige DDR. Dort war eine riesengroße Orientierungslosigkeit unter den Erwachsenen. Viele haben damals ihre Arbeit verloren, hatten wirklich und auch ihren gesellschaftlichen Status. Das war häufig noch schmerzhafter. Und wir Kids und Jugendlichen waren eigentlich in vielen Familien auf uns selbst gestellt. Und das hat jetzt hier nichts zu tun mit bildungsfernen Schichten oder so. Ja, die meisten Familien waren auf einem Level in der DDR. Das war relativ gleichgeschaltet. Diese Kids waren alleine und hatten plötzlich ganz viele Möglichkeiten. Ja, es gab Heroin am Bahnhof zu kaufen einfach für ganz wenig Geld. Und die ganzen Geschäfte hatten alle Waren und die waren auch überhaupt nicht überwacht und so. Das war alles noch nicht so. Und es gab leerstehende Gebäude, ganz, ganz viele. Und dort konnte man Partys schmeißen. Also ich habe einfach damals diese ganze Freiheit in ihrer Licht- und Schattenseite komplett miterlebt. Da war einfach wirklich ein hohes Maß an Jugendkriminalität, was da in den ersten Jahren...
Was haben Sie denn selbst mitgemacht? Haben Sie geklaut? Haben Sie Drogen genommen? Was haben Sie gemacht?
Ja, Sie fragen aber konkret rein. Also ich habe gut die Kurve gekriegt. Meine polizeiliche Akte ist sauber. Ich bin da jetzt bis auf einmal nie großartig verhaftet oder angeklagt worden. Aber ja, also Diebstahl, Überfälle, Drogenkonsum. Ich habe da überall meine Erfahrungen sammeln dürfen. Halt hat mir gegeben, die Hip-Hop-Kultur zu finden in dieser Zeit. Ich bin Graffiti-Sprüher geworden. Ich habe da brenzliche Erfahrungen gesammelt, bin aber nicht auf die dunkle Seite der Macht abgeglitten. Ja, ich habe die Kurve gekriegt, dank einer wirklich sehr liebevollen Mutter, liebevollen Großeltern.
Genau, das wollte ich nämlich fragen.
Und der Hip-Hop-Kultur, ist noch wichtig, die voller selbstgewählter Herausforderungen waren mit Graffiti und später auch Musik und so. Das war tatsächlich für mich so ein Rettungsanker in diesem, kann man schon sagen, in diesem Sumpf dieser frühen 90er Jahre. Also jeden Tag war irgendwie eine geklaute Bude, ein geklautes Auto bei uns am Schulhof, ja, wo wirklich also Schüler, die nicht mehr zur Schule kamen, einfach mit dem nächsten geklauten Scirocco vorm Schulhof parkten und wieder gezeigt haben, was die Karre jetzt kann. Und abends wurde die vor den Baum gesetzt, einfach aus Spaß, ja. Was war in der Tagesordnung, dass wenn man tolle Turnschuhe hatte von Adidas, dass die halt abgezogen werden und so, es sei denn, man zieht selber ab. Also das war einfach so ein Dschungel. Und da bin ich gut rausgekommen aufgrund dieser Hip-Hop-Kultur und dieser familiären Liebe.
Also Sie hatten Mentoren in der Familie und auch
ich hatte Mentoren in der Hip-Hop-Kultur, genau. Und in der Jugendarbeit damals, also auch gute Unterstützer, Herolde nenne ich das, die also nicht so ein Mentor sind, die dir Möglichkeiten geben, dich auszuprobieren. Wir konnten dann legal sprühen, wir konnten auch kleine Aufträge sprühen, wo uns sogar die Dosen bezahlt wurden am Anfang. Wir konnten mit unserer Musik, die wir gemacht haben, Auftritte spielen. Da hat man sogar kleine Gagen bekommen, 20 Mark verdient und so dafür, dass du rappst oder dafür, dass du eine Wand ansprühst. Das ist schon eine krasse, prägende Erfahrung, wenn dir sowas jemand ermöglicht. Und da merkst du plötzlich, hey, ich kann ja konstruktiv, nicht destruktiv, ich kann ja konstruktiv aus meiner eigenen Schöpferkraft etwas erschaffen und das hat ja für andere Leute einen Wert. Wow! Und so findet man in der Orientierungslosigkeit doch tatsächlich leicht seinen Platz in einer Gesellschaft. Wenn dir Leute begegnen, die die dir zeigen, es hat für mich einen Wert, was du aus deiner Schöpferkraft hervorbringst, aus deinem Geist, aus deinen eigenen Händen. Und es hat so viel Wert, dass ich dafür sogar Zeit gebe und ich gebe sogar Geld dafür. Und das war Wahnsinn. Also das war wirklich die Rettung für viele von uns damals.
Sie haben dann beschlossen, anderen sowas weiterzugeben.
Genau.
Sie haben soziale Arbeit studiert, haben als Streetworker gearbeitet. Wie kam es, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Freund Mitch Senf auf die Idee gekommen sind, wir gründen eine soziale Organisation, die Kindern und Jugendlichen hilft, ihre jeweiligen Talente zu entdecken?
Ja, in der Zeit, als ich das studiert habe, war ich ja schon älter, da war ich ja schon in meinen 20ern und habe diese Workshops mit den in den Jugendclubs gegeben, noch als Student, Graffiti-Workshops und Rap-Workshops. Und den Mitch, den kannte ich damals noch gar nicht. Mir hat ein Sozialarbeiter gesagt, Mensch Marcel, wie du in einer Woche an diese Rüpel hier, an diese Haudegen-Jungs rankommst, dafür brauche ich ein halbes Jahr. Was du erfährst von dem Alkoholkonsum im Elternhaus und so, was sie dir anvertrauen, das ist eine Beziehungsebene beim Rap-Schreiben, die da entsteht. Einfach, weil man diese Reime bastelt über sein Leben. Mach doch mal eine Methode draus, hat er gesagt. Und diese Methode gab es eigentlich schon, das ist die kulturorientierte Jugendarbeit. Und dann hat mir dieser Sozialpädagoge, hat mir den Mitch vorgestellt, gesagt, da gibt es noch einen in der Stadt, der macht genau das Gleiche wie du in diesen Workshops, aber mit Breakdance. Dann habe ich gesagt, den muss ich treffen. Und dann bin ich dorthin und habe so einen Workshop besucht vom Mitch. Der war also damals so ein junger Sportwissenschaftler und Sportmanager, hatte da auch gerade sein Studium abgeschlossen und hat dann diese Workshops gegeben, genau wie ich. Und da habe ich gesehen, wie der mit denen arbeitet. Und das war so, bei uns war alles sehr verkopft. Wir haben Reime gebogen, auf den Takt gesetzt und so. Bei ihm war das so körperlich. Der hat die Jungs angefasst, hier Schulter mehr rüber, bisschen Gleichgewicht hier drauf. Ja, jetzt hast du es und so. Und haben die dort Bewegungen geübt, wie man auf der Seite stehen kann oder auf den Kopf dreht. Und das hat mich so gerührt. Oh, das war wirklich ein zweiter Schlüsselmoment. Zu sehen, wie er mit den Kids arbeitet. Und das habe ich ihm direkt auch so gesagt. Und da haben wir uns zusammengetan und haben eine Broschüre gedruckt. Und dann haben wir von da an diese Workshops gemeinsam gegeben. Das war 2006. Und daraus ist es entstanden, was heute Hero Society macht, ist aus diesem Schlüsselmoment entstanden.
Und das muss man sagen, ja. Diese Hero Society ist extrem erfolgreich heute. Sie sind als soziale Organisation preisgekrönt worden von der Robert-Bosch-Stiftung zum Beispiel für ihr zukunftsweisendes gesellschaftliches Engagement. Sie haben den renommierten Social Impact Award erhalten für herausragende gesellschaftliche Innovationen. Sie hätten wahrscheinlich damals auch nicht gedacht aus den ersten Broschüren, die Sie gedruckt haben, dass sich mal sowas entwickeln wird.
Ja, das haben wir nicht angenommen. Wir haben damals auch noch gar nicht begriffen, was wir hier eigentlich tun. Also dieser Begriff der Potenzialentfaltung, ja, dass man über selbstgewählte Herausforderungen seinen Platz in der Welt finden kann, der einen steuert, der innere Orientierung und Schöpferkraft und sowas verleiht, das haben wir damals ja nicht begriffen. Wir waren ja eigentlich nur in einer Binnensicht. Wir waren selbst Hip-Hop begeistert, haben gesprüht, gerappt, getanzt, so, und wollten dann daraus eben mehr machen. Und das war ganz idealistisch. Da war auch noch keine unternehmerische Expertise da. Wir haben das erst in unserem Aufwachsen erst erfahren, was es eigentlich bedeutet. Uns hatten damals schon 2007, 2008 Lehrerkollegien eingeladen zu Fortbildungen. Daraus dann ja auch dieses Eduventis-Fortbildungsbusiness entstanden. Und uns sprachen damals Firmen an. Wir haben das gar nicht verstanden, warum uns Firmen, also Deutsche Post und so, also renommierte Unternehmen sprachen uns an und wollten mit uns Workshops machen, ja, für ihre Team-Events oder für Personalentwicklung. Wir haben das nicht verstanden. Wir hatten nicht mal eine Webseite. Was wollen die denn von uns? Und durch Hüter haben wir dann tatsächlich verstanden, wie ein Mensch lernt und dass dieses Lernen an einer selbstgewählten Herausforderung die Begabungen hervorbringt. Und das war der zündende Moment, ab dem wir begonnen haben, uns fern von Singen, Malen, Tanzen und Hip-Hop, an dem wir begonnen haben, uns mit Begabungsforschung und Kompetenzentwicklung zu befassen und haben dort dann NLP studiert und alles Mögliche uns drauf geschafft, um zu begreifen, Mensch, wie wird eigentlich aus einem Menschen der, der er ist? Und das ist die leidenschaftliche Frage, die mich schon immer angetrieben hat, seit ich das damals weitergeben wollte. Wie wird aus einem Menschen der, der er ist? Wie geht das?
Und der, der er sein könnte vielleicht auch.
Und der, der
das
er sein,
ist ja noch besser.
Sein will vielleicht, genau. Das ist Bildung. Und das ist die große Bildungsfrage. Und die ist eben für uns alle wichtig, die wir es mit jungen Menschen gut meinen, die interessiert plötzlich nicht mehr nur den Lehrer, die interessiert auch nicht mehr nur den Sozialpädagogen, der aufpasst, dass das Kind nicht in den Brunnen fällt, die interessiert plötzlich die Eltern, die Nachbarn, auch die künftigen Chefs oder vielleicht auch die jetzigen Chefs, die in ihrer Nachwuchsarbeit vielleicht plötzlich ganz anders auf die Generation Z, die da jetzt in den Arbeitsmarkt strömt, schaut, was steckt in jemandem.
Aber wie finden Sie denn das raus, was in jemandem steckt? Also als ich auf Ihre Website gegangen bin, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, Sie machen da irgendwelche Workshops an Schulen und machen mit denen ein Projekt. Also besprühen zum Beispiel irgendwie eine Wand und sagen dann, schön, jetzt haben wir ein gemeinsames Projekt gemacht. Jetzt können Sie bei sowas vielleicht sehen, ist jemand kreativ oder weniger kreativ, künstlerisch begabt oder nicht. Aber wie können Sie zum Beispiel sehen, dass es jemand, der ein super Verkäufer wäre oder besonders gut mit Geld umgehen kann? Das sind ja Talente, die Sie da gar nicht raus ersehen können aus so einem Projekt.
Ja, wenn man von Berufen ausgeht, wofür man Leute sucht, dann schaut man wieder nicht auf das Subjekt. Dann scannt man, wen brauche ich, was muss der können und dann erkennt man das nicht. Wenn man unvoreingenommen auf einen jungen Menschen schaut, während er selbstvergessen tätig ist, während er also ungehetzt einfach nur mit Freude und einem Ziel etwas anstrebt, ja, zum Beispiel so eine Klasse jetzt eine Turnhalle bunt sprüht. Wenn man dann unvoreingenommen hinguckt und sich damit etwas beschäftigt hat, wie wir es tun, also das ist ja unser täglich Brot, wir kennen uns damit aus, nach über 50.000 Jugendlichen und vielen Weiterbildungen wissen wir, wie man da hinschaut, dann ergibt sich zwangsläufig bei jedem Blick, den man da setzt, eine gewisse Tendenz. Zum Beispiel in dem Buch beschreiben wir so eine Schülerin, die bei dem Graffiti-Projekt an der Turnhalle keinen Strich zieht. Sie will einfach nicht sprühen, sie mag das nicht. Sie denkt auch, sie kann nicht malen und so, naja. Und sie sagt am Ende, von mir steckt nichts in dem Bild. Und wir haben aber eben, unser Dozent, den wir in der Geschichte beschreiben, hat eben gesehen, von Lisa steckt ganz viel in dem Bild. Denn Lisa war es, die ganze Zeit dafür gesorgt hat, dass jeder, der Durst hatte, was zu trinken bekam, dass die Farben zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, dass alles seine Ordnung hatte, dass wir die Sprühaufsätze wiedergefunden haben und so. Also sie hat im Grunde die Logistik übernommen, ja. Und jetzt sehen wir daraus, wer macht sowas freiwillig? Wer sieht, ob er will oder nicht, dass hier eine Farbe fehlt an der Stelle, wo die steht und bringt die. Wer macht sowas gern? Hier spricht eine Begabung. Das macht Lisa nicht, weil sie soll oder weil sie eine Sechs vermeiden will. Das macht sie, weil sie so ist. Sie ist so beschaffen. Und im Gespräch mit Lisa darüber zu reflektieren, wird dann plötzlich klar, das macht die schon immer so, auch zu Hause. Und das ist deshalb so, weil ihr Gehirn auf eine gewisse Weise verdrahtet ist. Und jetzt können wir an dem Verhalten von Lisa sehen, dass sie die Begabung Verantwortungsübernahme hat. Sie tickt so. Und das gibt ihr auch Erfüllung. Und sie kriegt dadurch auch regelmäßig gutes Feedback, weil die Außenwelt darauf reagiert. Und
das
so
heißt,
wird diese Begabung
man muss
stärker.
Für Lisa einen Beruf finden, wo sie das eben besonders zum Tragen bringen kann.
Genau, jetzt auf dieselbe Weise stellen wir uns jetzt vor, entdecken wir noch 2, 3 andere Begabungen bei Lisa, weil wir eine ganze Woche mit ihr verbringen. Und dann aus diesen 2, 3 entdeckten Begabungen wissen wir immer noch zu wenig über diesen Menschen. Aber wir wissen schon so viel mehr, als auf seinem Zeugnis steht. Wir können links das Zeugnis hinlegen und rechts diese 2, 3 erkannten, entdeckten Begabungen. Verantwortung und vielleicht Detailorientiertheit und vielleicht Wiederherstellung. Und mit dieser Wiederherstellung und dieser Verantwortung, da wäre sie zum Beispiel wunderbar aufgehoben in einer Tätigkeit, wo es darum geht, dass Dinge zur rechten Zeit am richtigen Ort sind und auf die richtige Weise dorthin gelangen, damit nichts schief geht, wo sich andere darauf verlassen müssen. So, und da fallen uns jetzt eine ganze Reihe Branchen oder Berufstätigkeiten ein, vom Projektmanagement über Qualitätssicherung und so weiter, wo man so jemanden unter Umständen mal näher angucken könnte. Und dieses näher angucken ist dann wiederum interessant für die Recruiter, die eben junge Menschen suchen, die genau den passenden Job haben wollen.
Treten denn auch Recruiter auf Sie zu, die sagen, hört mal zu, wir suchen jemanden, der die und die Talente hat. Habt ihr da jemanden für mich?
Hero Society hat sich in den letzten Jahren in die Richtung entwickelt, dass auch Recruiter auf uns zutreten, Personalabteilungen treten auf uns zu. Sie sind einfach interessiert an unseren Erfahrungen, an unserem Wissen im Umgang mit jungen Leuten, im Entdecken von Begabungen. Und das ist eben auch was uns das große Herzensanliegen ist. Ich meine, singen, malen, tanzen in der Jugend ist toll. Wenn man daran was erkennt, was man für die Berufsorientierung nutzen kann, dann ist es richtig toll. Richtig toll ist es, wenn wir durch Erlebnisse in jungen Jahren erkennen, welche Begabungen in Lisa und Max und Paul und so weiter stecken. Und wenn wir ihnen dann noch ermöglichen können, dass sie diese Begabungen in Laufbahnen ummünzen können, die zu ihnen passen. Und das wünscht sich doch auch jeder Betrieb, eine Umgebung zu sein, in der Menschen gern leben, weil sie dort gern hinkommen, weil sie montags gern aufstehen. Und dann ist die Arbeit sinnvoll und dann entsteht Höchstleistung. Dann entsteht dieser Drang, ich will das hier richtig gut machen. Warum? Weil es zu meiner Beschaffenheit gehört. Es entspricht meinem Wesen.
Und dann sind die Zeugnisnoten, die der jeweilige hat, auch relativ egal.
Die sind dann nicht egal, aber die sind ein ergänzendes Beiwerk. Ja? Und das merken wir eben auch bei zukunftsgewandten Unternehmen. Die schauen natürlich noch auf die Zeugnisse, weil sie noch nichts anderes haben. Aber je mehr sie sich mit dieser Begabungsforschung diesen Blick öffnen und je mehr sie auch im Personalmangel sind, muss man auch sagen, im Nachwuchsmangel, ja, ist auch eine tolle Entwicklung, über die ich mich sehr freue, weil das nötigt uns, anders hinzuschauen. Desto mehr schauen sie auch auf die Begabungen des Menschen und sind eben dann interessiert an unserer Expertise. Und deswegen sind wir eben auch in diesen Organisationen tätig, neben der Schule, neben dem Jugendclub.
Und nach Corona hoffentlich wieder stärker, als es die letzten Wochen wahrscheinlich möglich war.
Ich hoffe, wieder stärker, als es möglich war, genau.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Das war sehr interessant, hat mal einen ganz anderen Blick auf viele Dinge geworfen. Ich denke, was wir festhalten können, was für Fähigkeiten unsere Kinder auf jeden Fall brauchen in Zukunft, ist kreativ mit Problemen umzugehen, auf keinen Fall robotergesteuerte Wesen zu sein, sondern selbstständig zu denken, quer zu denken. Ich habe jetzt noch ein kleines Geschenk für Sie als Dankeschön, dass Sie nach Mainz gekommen sind. Ich greife mal kurz unter den Tisch. Ich dachte nämlich, Sie bekommen ein Geschenk, das ganz viel mit Querdenken zu tun hat. Da Sie zweifacher Vater sind, können Sie es vielleicht auch mit Ihren Kindern spielen. Das ist ein Spiel, ja, in dem es um Querdenken geht und in dem man verliert, wenn man genau das macht, was auf der jeweiligen Karte steht. Also man muss das Gegenteil machen, um richtig gut zu sein.
Okay.
Das ist das Spiel Geistesblitz. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
Ich kenn's noch nicht.
Das war eines der Lieblingsspiele unserer Familie.
Ach, schön.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Spielen und beim Querdenken und weiterhin viel Erfolg.
Frau Hein, herzlichen Dank fürs Interview, fürs Geschenk. Ich freue mich sehr. Danke.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.